Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Abgelehnt. Das erfahren Zehntausende in jedem Jahr, die ihre Manuskripte an Verlage schicken. Denn nur wenige dieser unverlangt eingesandten Manuskripte werden tatsächlich gedruckt. Auch Autoren wie Oscar Wilde, Edgar Allan Poe oder Herman Melville kassierten zunächst Absagen für ihre späteren Weltbestseller.
Zuerst müssen wir uns die Frage stellen, muss es ein Wal sein? Könnte der Kapitän nicht zum Beispiel mit einer Verderbtheit gegenüber jungen, üppigen Mädchen kämpfen? Verleger an Herman Melville. Moby Dick, 1851.
Abgelehnt. Vom Umgang mit dem Scheitern beim Schreiben. Feature von Alexa Hennings.
Ein endloser Albtraum. Das Urteil wäre, oh, lies dieses schreckliche Buch nicht. Lektor an H.G. Wells, Krieg der Welten, 1898.
Sie hätten ein brauchbares Buch, wenn Sie den Gatsby streichen würden.
Verlag an F. Scott Fitzgerald, Der große Gatsby, 1925.
Wir empfehlen Ihnen, bei einem Psychiater vorzusprechen. In jedem Fall sollten Sie Ihr Buch unter einem großen Stein begraben, mindestens für die nächsten 1000 Jahre. Verleger an Wladimir Nabokov, Lolita, 1955.
Wir interessieren uns nicht für Science Fiction im Zusammenhang mit negativen Utopien.
Verlagsabsage an Stephen King, Carrie, 1974.
Von Stephen King ist überliefert, dass er die Absagen mit Nägeln an die Wand heftete. Als Nägel nicht mehr ausreichten, nahm er Haken.
Diese Geschichte hat mich mit Anfang 20 sehr getröstet. Ich hängte meine Absagen zwar nicht an einen Nagel, aber es waren ebenfalls viele. Und nach jeder einzelnen kam ich mir vor wie ein Versager. Von jemandem, der später eine 500 Millionen Bücher verkauft hat, zu hören, dass es ihm ähnlich ergangen war, baute mich als jungen Autor auf. Benedikt Welz, Die Geschichten in uns, vom Schreiben und Leben.
Nach 60 Verlagsabsagen hatte es Benedikt Welz dann trotzdem geschafft. Mit 23 Jahren wurde er der jüngste Autor des Diogenes Verlags. Vorangegangen waren 6 Jahre intensiven Schreibens und wieder Verwerfens. Sein schärfster Kritiker war sein alter Lehrer vom Gymnasium.
Letztlich war das ja auch diese Verbissenheit, die mich gerettet hat. Und es war auch die schonungslose Ehrlichkeit von diesem Lehrer, der mich gerettet hat. Es war wirklich wahnsinnig schlecht, was ich geschrieben habe.
Spinner hieß der erste Romanversuch von Benedikt Welz.
Tatsächlich war dieser Text so schlecht und durchzogen von Teenage-Weinerlichkeit, dass man mich heute damit erpressen könnte. Ich bekam 2 klare Absagen von Verlagen und schämte mich bald selbst dafür. Heute weiß ich auch, dass eine missratene Erstfassung völlig normal ist. Ich merkte es selbst, wenn ich monatelang weiter an einer Geschichte arbeitete und sah, wie sie erheblich besser wurde.
Doch das Debüt von Welz war nicht Spinner, sondern der Roman Becks Sommer, der 2008 gleich ein Erfolg wurde. Nach vielen Überarbeitungen kam Spinner ein Jahr später heraus. Auch an seinen anderen Büchern arbeitet Benedikt Welz oft über Jahre.
Alles, was ich schreibe, hat Fehler und Schwächen. Und dann geht es ja darum, wie kann man es ins Sichtbare holen? Welche Kritik sucht man sich? Ich mag es eigentlich, wenn so verschiedene Anteile ein Buch schreiben. Und ich versuche ja auch die ersten Fassungen, das Kind arbeiten zu lassen ein Stück weit. Fehler sind ausdrücklich erwünscht. Ich mag das auch über Jahre hinweg an etwas zu arbeiten, wenn das Ganze noch biegsam ist, über viele Jahre hinweg, damit ich auch noch immer viele Ideen, Impulse einbauen kann.
Über seine Erfahrungen beim Schreiben, beim Abgelehnt und Angenommen werden, hat der jetzt 40-jährige Autor ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Geschichten in uns – vom Schreiben und Leben«.
Dieser Text wurde länger und länger, weil ich zum ersten Mal vom eigentlich Intuitiven, das ich immer hatte beim Schreiben, gewechselt bin ins Analytische. Wieso machst du das eigentlich? Und wieso sind deine Bücher so oft gescheitert? Das ist ja nun wirklich oft der Fall gewesen. Ich bin mit fast jedem Buch gescheitert. Warum denn eigentlich immer? Und was waren dann die Lösungen?
Joanne Harris twitterte, als es noch Twitter hieß, aus den Ablehnungsschreiben für ihren späteren Weltbestseller Chocolat könne sie eine Skulptur bauen. Sie reagierte damit auf den Tweet von Joanne K. Rowling, die 2016 zwei Verlagsabsagen veröffentlicht hatte. Da war Rowling längst eine gefeierte Autorin. Schon ihr Erstlingswerk Harry Potter war von mehreren Verlagen abgelehnt worden. Und nun wieder durchgefallen, trotz des Ruhms? Nein, Robert Galbraith war durchgefallen. Unter diesem Pseudonym hatte die Autorin nach den Mega-Potter-Erfolgen das Manuskript für ihren ersten Detektivroman »Der Ruf des Kuckucks« bei mehreren Verlagen eingereicht.
Lieber Robert Galbraith, aufgrund des großen Andrangs können wir leider nicht individuell antworten oder konstruktive Kritik üben. Bei letzterem könnte eine Autorengruppe oder ein Schreibkurs helfen.
J.K. Rowling twitterte auch, warum sie das Schreiben veröffentlicht hatte.
Zur Ermunterung, nicht aus Rache. Deshalb habe ich die Unterschriften entfernt.
Ein Verlag erbarmte sich dann doch des Manuskripts des Debütautors Robert Galbraith. Der Verkauf lief schleppend. 1500 Exemplare wurden abgesetzt. Als Rowling sich outete, schoss das Buch in den Bestsellerlisten auf Platz 1. Der Buchmarkt ist ein Markt wie jeder andere.
Der Name verkauft die Bücher auch.
Markus Gärtner, Verlagsleiter Belletristik im Rowohlt Verlag.
Ich bin seit 2000 Lektor bei Rowohlt und angefangen hat es tatsächlich so. Damals war ich eben noch der Jüngste in der Redaktion und hatte tatsächlich am meisten auch abzuarbeiten an den Stapeln der unverlangt eingesandten Manuskripte. Und es waren wirklich Stapel. Und damals hieß es, es kommen im Monat ungefähr 1000 dieser UVMs, unverlangt eingesandten Manuskripte, ins Haus.
Ein unverlangt eingesandtes Manuskript reichte auch Thorsten Nesch 1990 bei verschiedenen Verlagen ein. 22 Jahre alt war er damals.
Wir rannten. Wir lachten und wir rannten. Der Regen prasselte uns ins Gesicht. Menschen mit erschrockenen Gesichtern unter Regenschirmen stoben vor uns auseinander und hinter uns brüllte der Wachmann des Geldtransporters her. Eine Sirene heulte auf. Morgen würde es heißen, junge Frau und junger Mann überfielen Geldtransporter. Thorsten Nesch, Flirren.
Für mich war das ja damals ein ganz großer Schritt, tatsächlich einen Verlag anzuschreiben einfach. Ich meine, ich war jung, ich liebte natürlich das Lesen und dann irgendwann sich zu trauen, quasi jetzt schicke ich das mal in die Welt und an Verlage, die ich persönlich natürlich alle lieb gewonnen habe, weil die ja meine Autoren und Autorinnen veröffentlicht haben. Deswegen war das für mich schon tatsächlich ein großer Schritt, obwohl es natürlich eine anonyme Absage war.
Wir möchten Ihnen versichern, dass diese Absage in erster Linie aus programmpolitischen Gründen erfolgt.
Dass es sich hierbei um eine Form- oder Musterabsage handelte, bekam Thorsten Nesch bald mit. Ungefähr 200 davon hat er kassiert. Also ging er dazu über, seinen Büchern selbstgeschriebene Musterabsagen beizulegen. Die Lektoren sollten dann nur das Zutreffende ankreuzen. Aus den jeweiligen Absagen wollte er vor allem etwas lernen.
Hab dann aber noch dabei geschrieben, so nach dem Motto, aber was wir Ihnen als Tipp generell, und hab dann irgendwie so 4 Zeilen freigelassen. Da kamen dann auch 2, 3 Antworten zurück, ne? Und der eine sagte dann einfach, ich wünschte, der Roman wäre so lustig wie dieses Papier halt, ne?
Den Autoren gute Tipps zu geben, dafür fehlt im Alltag eines Lektors einfach die Zeit.
Das war eine Arbeit, sich durch große Berge zu wühlen. Und damals schon war allen bewusst, von den vielen tausend Einsendungen, die im Jahr kommen, werden die allerwenigsten durch die Chance bekommen, bei einem Verlag veröffentlicht zu werden. Damals hat man gesagt, 1 auf 1000. Das hat sich nochmal sehr verringert, weil tatsächlich der Weg zum Verlag heutzutage fast immer über Vermittlungen, über Agenturen, über Empfehlungen von Autorinnen, Kollegen, Journalisten zum Verlag kommen.
Etwa 80 Literaturagenturen gibt es in Deutschland. Eine davon ist die Berliner Agentur Graf und Graf. Maike Herrmann ist dort Literaturagentin. Sie entdeckt, betreut und vermittelt Talente an Verlage.
Inzwischen gehen wir davon aus, dass irgendeine Zahl zwischen 60% und 80% der Autorinnen und Autoren in deutschen Publikumsverlagen von Agenturen vertreten werden. Es sind ein paar Ereignisse im Jahr, auf denen wir, wie auch KollegInnen, uns auf jeden Fall blicken lassen, etwa der Open Mic Literaturwettbewerb. Wir lesen die Anthologien und Zeitschriften, die an den Schreibhochschulen oder an anderen engagierten Stellen oder auch den Verlagen herausgegeben werden. Aber der allergrößte Teil der AutorInnen kommt zu uns nicht auf diesem Wege, sondern über Empfehlungen. Aus Sicht der Agenturen sind es die AutorInnen, die wir vertreten, die am meisten und, sage ich mal, am erfolgreichsten uns neue AutorInnen empfehlen.
Thorsten Nesch hatte solche Kontakte nicht. Er bekam Absagen, aber er schrieb immer weiter.
Ich habe immer gesagt, okay, höchstwahrscheinlich werde ich nie als Autor leben können von meinen Einnahmen, aber ich möchte arbeiten, um mir das Schreiben zu ermöglichen. Und ich habe das Auto verkauft, ich habe dann angefangen, Secondhand-Sachen zu kaufen und so weiter. Und einfach denn, ich sage jetzt mal bescheiden zu leben, aber mir die Zeit zu kaufen zum Schreiben.
Thorsten Nesch hatte keinen Verlag, aber trotzdem ein Publikum. Er las in Kneipen und Cafés.
Das sind ja Fremde meistens so. Die klatschen jetzt nicht, wenn es nicht stimmt, um 11 Uhr nachts. So, ne? Und das direkte Feedback, die Lebendigkeit der Literatur, wenn sie live eben vorgetragen wird, hat mich sehr stark immer getragen. Und dann eben auch später zu dem Zeitpunkt, wo ich dann vielleicht 300-400 Lesungen schon unter meinem Gürtel quasi hatte, wo ich dann veröffentlicht war, konnte ich auch eine Lesung relativ gut halten.
Flirren gab Thorsten Nesch irgendwann als Book on Demand heraus. 10 Jahre nachdem er es geschrieben hatte, wurde dieses Buch für den Jubiläumspreis beim Eichborn Verlag nominiert und dem Autor eine Veröffentlichung im Verlag in Aussicht gestellt. 2 Jahre später dann:
Aufgrund der schwierigen Lage des Verlags und der damit einhergehenden Schrumpfung des belletristischen Programms
kam die Absage. Doch im selben Jahr folgte der Umschwung. Das Manuskript von Joyride Ost wurde als bestes Jugendbuchdebüt nominiert.
Das Klopfen kommt vom Kofferraum und dazu eine Männerstimme, dumpf.
Hilfe!
Tarik, sagt Jana. Okay. Wenn ich von jetzt an einfach schweige, wird dann alles wieder gut? Mein Handy klingelt. Das Display zeigt Eltern. Scheiße! Schreie ich und schmeiße das Handy auf die Rücksitzbank. Hilfe! Ruft der Mann aus dem Kofferraum. Jana flüstert. Wer kann das sein? Ich flüstere zurück, als wäre es ein Geheimnis. Mein scheiß Karma in Person. Thorsten Nesch, Joyride Ost, Roman 2008.
Mit dieser Preisnominierung war es auf einmal andersrum, dass mich dann Verlage, wie der Rowohlt Verlag, gesagt, könnten wir das Skript jetzt schon mal haben? Wir haben davon gehört, sind nominiert. Und die haben dann noch nicht mal gewartet, ob ich den Preis gewinne oder nicht. Die haben gesagt, wir wollen das machen, das Buch.
Doch dass das Prinzip, einmal ein Buch bei einem renommierten Verlag, immer ein Buch dort, nicht funktioniert, musste Thorsten Nesch ebenfalls erfahren. Einige, doch nicht alle seiner Jugendbücher, wurden meist bei Rowohlt verlegt. Die Hälfte aber seiner bisher 18 Bücher hat Thorsten Nesch als Books on Demand selbst herausgebracht. Inzwischen lebt er schon viele Jahre mit seiner Familie in Kanada, schreibt Musik, produziert Kurzfilme und einen Literaturpodcast.
Hallo und willkommen zum Podcast Romane und mehr. Staffel 1, der Roadmovie-Roman Joyride Ost.
Thorsten Nesch hat einen Teilzeitjob als Hausmeister in einem Kulturzentrum. Sein Buch Drohnenpilot über einen erfolgreichen Gamer, aus dessen Hobby Realität wird, kam 2019 bei Klett Cotta heraus und ist in Baden-Württemberg Pflichtlektüre an den Schulen.
Das war eine Sache, was ich unheimlich gern gemacht habe, auf Lesetour zu gehen. Und das geht halt nicht. Witzigerweise geht das hier auch in Nordamerika nicht, weil die Autoren von Schulen nicht bezahlt werden. Also es ist, die Landschaft hier ist da noch ein bisschen brutaler, dafür kriegen sie mehr Royalties. Ich glaube, der Prozentsatz ist höher pro verkauftes Buch. Man sollte es nicht für jemand anders machen. Man muss den Prozess einfach lieben. Das muss man als Geschenk sehen, dass man dann in the zone, sagt man hier, also wo denn die Zeit verfliegt, das ist ein guter Punkt, dass man es gerne macht, wenn man denkt, up, 3 Stunden sind um. Und das ist eigentlich das, wofür man Kunst machen sollte.
Dezember 2018, 1 Uhr. Der Schlüssel für das große Haustor passt noch. Das hat er mehrfach ausprobiert. Gestern Abend zum letzten Mal. obwohl es unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet vom Sonnabend zum Sonntag ein neues Schloss eingebaut wird, muss er grinsen, als das Tor so ohne weiteres aufklappt.
Ulrike Bajor, Podcast zum Roman Die Anständigen 2022.
Ich glaube, das war ein Fehler. Ich habe den Podcast produziert, weil ich niemanden gefunden habe, der das Buch veröffentlichen möchte. Aber hinterher habe ich gemerkt, dass viele, die den Podcast gehört haben oder zumindest wussten, dass man sich den Podcast anhören kann, das Buch dann nicht mehr gekauft haben.
Ulrike Bajor war in ihrem Berufsleben Journalistin. Sie hat mit einigen Verfremdungen, fiktiven Nebenschauplätzen und Figuren die Geschichte ihrer Familie im ostdeutschen Riesa aufgeschrieben.
Ich stamme aus dem sächsischen Kleinbürgertum. Meine Großeltern und meine Eltern haben eine Fleischerei betrieben. Da gibt es allerhand anständige und unanständige Leute über die Zeiten, die mit den wechselnden Regimen kollaboriert haben und versucht haben, über die Zeiten zu kommen und anständig zu bleiben. Also damit kann sich eigentlich jeder, der ehrlich ist und nicht zum Widerstand geneigt hat, im Laufe seines Lebens identifizieren, glaube ich.
Summt es in Olgas Kopf. 75, 23. Mühsam stemmt sie sich auf die Unterarme, auf die Hände, schiebt die schweren Beine über die Bettkante, setzt sich auf, betrachtet ihre rheumatisch angeschwollenen Finger. Wie Weißwürstchen. Zu viel Kälte, zu viel Arbeit, zu viel ungesundes Essen, sagt Edith. Heute wird sie 75. Heute, vor 23 Jahren, ist Hugo gestorben. Nie wieder hat sie einen Mann angefasst. Bewerber hat es ein paar gegeben, haben sich von ihr wahrscheinlich was versprochen. Von der Fleischermeisters Witwe im besten Alter. Der Meisterin immer gut im Futter. Und was auf der Bank. Dachten die. Ulrike Bajor, Die Anständigen.
Da habe ich auch einen Literaturagenten angeschrieben. Ich habe ungefähr 100 angeschrieben. Der schreibt: Danke für Ihre Anfrage, doch passt Ihr Buchprojekt nicht zu uns. Wir sind in der Genre-Literatur, was auch immer das ist, unterwegs. Und das ist letztlich Fluchtlektüre aus dem Alltag in eine schönere Welt. Befürchte, darunter lässt sich Ihr Buchprojekt nicht einreihen.
Die Figuren sind zu stimmig.
Das Thema passt nicht ins Verlagsprogramm.
Die Sätze sind zu kurz.
Die Figuren sind nicht sympathisch.
Das Thema hat Potenzial.
Der Text liest sich schwer.
Unsere Entscheidung stellt keineswegs eine Beurteilung Ihrer Arbeit dar.
Wir wünschen andernorts viel Erfolg.
Ich bin da überhaupt nicht frustriert drüber. Das sind Erfahrungen. Und ich glaube, dass es auf der Agenturseite und auch auf der Verlagsseite, dass es da so einen harten Kampf gibt, dass sie gar nicht anders als immer in ihre Richtung gucken können.
Literaturagentin Maike Herrmann betreut mit zwei Kolleginnen den Bereich Belletristik bei der Agentur Graf & Graf.
Es ist mehr als eins am Tag, was bei uns eingeht, und davon ist der größere Teil unverlangt eingesandt. Wir sagen, wenn wir innerhalb von 3 Wochen uns nicht gemeldet haben, ist das bitte als Absage zu verstehen. Und innerhalb dieser Zeit entscheiden wir Agentinnen, ob wir ein Manuskript zur Prüfung annehmen. Ich weiß, dass 3 Wochen auch lang sind auf der Suche, aber im Verhältnis zu Verlagen ist das noch überschaubar.
600 Seiten unverlangt eingesandte Familiengeschichte wie die von Ulrike Bajor, täglich Brot für Literaturagenturen und Verlage. Markus Gärtner, Verlagsleiter Belletristik bei Rowohlt.
Da hat man durch die Praxis des Durchschauens dieser Einsendung relativ schnell mitbekommen, dass der allergrößte Teil eigentlich nicht dafür gemacht ist, bei einem Verlag veröffentlicht zu werden. Das sind ganz viele Bücher viele Texte nach dem Prinzip: Mir ist das und das passiert, ich habe diese Krankheit gehabt, ich möchte jetzt ein Buch darüber schreiben, wie das ist, diese Krankheit zu haben. Und das ist relativ häufig eher was für den Familiengebrauch und nicht für ein größeres Publikum. Und das andere sind die Autoren, die ein großes Buch gelesen haben, das ihnen so gefallen hat, dass sie es nochmal schreiben wollen.
Letztlich geht es darum, dass jeder Verlag das Besondere sucht und ältere Damen wie mich, gibt es ja jede Menge, die Bücher schreiben, wenn ich jetzt 17 wäre statt knapp 70, wäre das vielleicht was anderes. Nur da hätte ich nichts zu erzählen.
Unterm Strich beinhalten Absagen auch oft Begründungen, die eher mit dem Markt zu tun haben. Im Sinne von, ich muss Ihnen leider sagen, dieses Manuskript fällt zwischen die Stühle von Unterhaltung und Literatur. Oder ich finde das sehr gut geschrieben, aber ich glaube, dieses Thema kann ich heute so nicht vermitteln. Dazu hat es schon zu viele Romane gegeben oder so. Das sind schmerzhafte Absagen, glaube ich, die aber eher sozusagen ihre Gründe mit Blick auf den Markt, den Buchmarkt finden.
Wir müssen bei jedem Buch überlegen, wer soll es lesen? Sind das Themen, die gerade interessieren? Sind das Themen, die gerade opportun sind? Was haben wir für Möglichkeiten, das Buch bekannt zu machen? Was für Knöpfe drücken wir bei potenziellen Käuferinnen und Käufern? Aber wenn jemand ein Buch geschrieben hat, seine Familiengeschichte über 3 Generationen und die auch teilen möchte mit Freunden, mit Familie, dann gibt es heute Möglichkeiten, das sehr einfach zu machen.
Nur so viele Bücher zu drucken, wie nachgefragt werden, Books on Demand, dieses Geschäftsmodell erfüllte auch Ulrike Bajor ihren Wunsch nach Veröffentlichung. Auf diesem Weg hat sie nach ihrem Erstlingswerk Die Anständigen 2024 ihr zweites Buch herausgebracht. Schwestern, die Geschichte zweier Flüchtlingsfrauen in der jungen DDR. Als Self-Publisher muss man sich die Finessen von Satz und Layout jedoch selbst aneignen und auch alle Fehler selbst finden oder für diese Dienstleistungen bezahlen. Möglichkeiten, das Buch aufwendig zu bewerben, hat man nicht. Aber immerhin ein fertiges Produkt in den Händen, das man bei Zeitungen, Bibliotheken oder regionalen Verlagen vorstellen kann.
Ich habe mit einem kleinen Verlag aus Dresden korrespondiert. Ich habe ihm geschrieben, ja, ich habe jetzt ein Buch, Print on Demand, veröffentlicht. Wollen Sie sich das nicht mal anschauen? Es spielt zu großen Teilen in Dresden. Ich habe ungefähr 100 Exemplare verkauft, selber verkauft, unter meinen Freunden, unter Bekannten, auch bei einer Lesung, die ich dann mir selbst organisiert habe. Da hat er geschrieben, ja, da können Sie doch froh sein, dass Sie schon so viele Bücher verkauft haben. Ich als Verleger schaffe das nicht, ja. Also ich verstehe, dass die kleinen Verlage da kämpfen und die großen haben ja die Antworten einfach nicht. Für mich ist das nicht so wichtig, weil ich mache das trotzdem.
Stallgefährte. Blätter für Literatur und andere Gegenstände. Herausgeber und verantwortlich Josef Wilms, Köln, Vogelsang, BRD.
Das ist im Grunde die Pointe, dass im Falle von Josef Wilms man wirklich sagen kann, dass er nicht Dichter war, weil er Gedichte geschrieben hat, sondern einfach, weil er behauptet hat, dass er das ist und weil er das jahrzehntelang durchgezogen hat.
Schreiben als Lebensaufgabe über den unerhörten Dichter Josef Wilms. So hat die Buchwissenschaftlerin Katja Knorr ihre Dissertation überschrieben. Josef Wilms, der von 1935 bis 2020 lebte, scheint das Paradebeispiel für einen Menschen zu sein, der sein Leben lang schreibt, aber fast nur Ablehnung erfährt. Nach 25 Jahren Verlagsabsagen, die er akribisch sammelte, gibt er ab 1983 eine eigene Zeitschrift heraus, Der Stallgefährte.
Stallgefährte lässt es sich angelegen sein, Verdrängtes, Vergessenes, Versunkenes vergangener Zeiten in das Licht unserer Tage zu stellen. Ebenso soll aber auch in der Gegenwart Geschaffenes nicht unbeachtet in Vergessenheit geraten. Ihm ist daran gelegen, dass das gute Alte und das interessante Neue eins dem anderen Stallgefährte sein möge.
Josef Wilms tippte, kopierte, band, frankierte und verschickte seine Zeitschrift selbst. Seit 1957, da war er 21 Jahre alt, hatte er seine Texte, Romane, Theaterstücke, Novellen, Gedichte, Hörspiele an Verlage und Redaktionen verschickt.
Ich war überrascht, wie zugewendet und freundlich diese Rückmeldungen von Verlagen in 50er, 60er Jahren waren. Rolf Schröers zum Beispiel, der damals Lektor bei Kiwi war, Der schreibt ihm ganz zugewendet, dass er durchaus Potenzial sieht, aber dass man merkt, dass er noch sehr jung ist und dass er ihm wünscht, dass dieses Bedürfnis zu schreiben sich durchsetzt und dass es dann aber eben mehr Reife bekommt, die er am Anfang noch nicht so sieht. Das ist dann später nicht mehr so bei Kontakt mit Verlagen, also dass Lektorinnen oder Verlagsmitarbeiter so ausführlich und zugewandt antworten. Das fand ich sehr beachtlich.
Ein Kiesel liegt gering am Grund. Was hat er noch zu hoffen? Er träumt und ruht und ist gesund. Die Zukunft steht ihm offen. So mag es manchen Menschen gehen, sie liegen wie auf Lager. Sie sind schon zu was ausersehen und keineswegs Versager. Josef Wilms aus dem Gedicht Nacht und Sonne.
Es gibt viele persönliche Briefe, in denen ihm mitgeteilt wird, dass den Menschen die Gedichte gefallen haben oder ihnen irgendwas gegeben haben oder sie sich gefreut haben. Und das nutzt er ja auch immer wieder, um seine Popularität zu erhöhen. Also er nimmt ja jeden positiven Briefschnipsel oder viele, kopiert den unter die Gedichte, um wieder anderen Leuten zu signalisieren, seht mal, hier hat aber schon Frau Schäfer aus Konstanz gesagt, dass das toll ist und deshalb werden Sie sehen, ist das auch toll.
Josef Wilms hatte noch eine weitere Idee. Er nannte sie Erdballaktion.
Er hat seine Zeitschriften in alle möglichen Bibliotheken, auch Universitätsbibliotheken, in der ganzen Welt geschickt. Also bis Dubai und Israel. In Köln gab es die vollständige Reihe an Stallgefährten von Beginn bis Ende. Er hat nicht so richtig einen Platz im offiziellen kulturellen Gedächtnis, aber faktisch sind diese Texte unglaublich weit verteilt.
Die Adressaten waren Journalisten, Schriftsteller, Menschen aus dem Kulturbetrieb und sogar Politiker.
Die Taktik war gar nicht so schlecht. Wenn man die Erfahrung macht, dass man eben nicht als besonders erkannt wird über, weiß ich nicht, eine Kritik in der Zeitung oder dann ist natürlich die Alternative, einfach über die Menge so viel wie möglich in die Welt zu schicken und zu hoffen, dass irgendwo irgendjemand was damit anfangen kann.
Seine erste Lesung hatte Wilms in Köln, da war er 76 Jahre alt. Kollegen gaben daraufhin gemeinsam sein erstes und einziges Buch mit Gedichten heraus, als Book on Demand. Auch in einigen Anthologien und Zeitschriften ist er vertreten. Einen Computer hatte er nicht. Im Internet kannte er sich nicht aus.
Ich glaube, die größte Freude hat ihm gemacht, dass er das Gefühl hatte, er hat sich nicht korrumpieren lassen. Also er hat das als seine Aufgabe empfunden, schon als Kind. Er hat daran fest geglaubt, dass das seine Berufung ist und der ist er auch gefolgt, allen Widrigkeiten zum Trotz. Und das fand ich eigentlich immer das Faszinierende daran.
Autorinnen und Autoren schicken Manuskripte an Verlage und Agenturen, stellen Texte ins Internet, lesen sie als Podcast vor oder vor einem Publikum bei einer selbstorganisierten Lesung. Sie senden ihre Texte in die Welt, auch ohne traditionelle Verlage. Viele von ihnen verlegen ihre Texte inzwischen selbst. Auch solche Books on Demand können, vor allem in der Unterhaltungsliteratur, durchaus zu Bestsellern werden.
Wenn man schaut, welche Erfolge Autorinnen vor allen Dingen feiern, die ihren eigenen Weg gemacht haben über die Wege, die es früher nicht gab, also Self-Publishing. Und dann sieht man, dass unbeschriebene Blätter tatsächlich das Buch schreiben können, das ein großer Erfolg werden kann. Kein Mensch, der ernsthaft Auskunft gibt über das Lektorendasein, würde behaupten, nie daneben gelegen zu haben, weil das ist einfach unmöglich, nicht daneben zu liegen, weil der Erfolg von Büchern hat sehr viele Kriterien, sehr viele Bedingungen und eine davon, die wichtigste sicherlich, aber nicht die einzige, ist die Qualität des Manuskripts.
Das letzte Quäntchen Begeisterung fehlte.
Für mich ist das nicht so wichtig.
Wir sehen den Programmplatz nicht.
Ich mache das trotzdem.
Es stimmt etwas nicht mit diesem Buch.
Man sollte es nicht für jemand anders machen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach einem Verlag, zu dem Ihr Projekt passt.
Man muss den Prozess einfach lieben.
Jeder Mensch, der Bücher akquiriert und das länger macht, hat nach einer gewissen Zeit eine Gruppe an Büchern zusammen, die er abgelehnt hat, mit der man den erfolgreichsten Verlag der Welt machen könnte.
Abgelehnt. Vom Umgang mit dem Scheitern beim Schreiben. Von Alexa Hennings. Es sprachen Katlin Gavlich, Monika Oschek und Tonio Arango. Ton Andreas Stoffels, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.